Wir wissen, dass über 9200 Apotheker mittlerweile E-Rezepte entgegengenommen haben. Und wir wissen aus Einzelgesprächen mit Apothekern, dass die ersten 20, 30 Rezepte noch der Übung erfordert und dass danach doch sehr spielerisch gut geht und die Apotheken häufig auch durch die Tagesendabrechnung und viele andere Dinge für sich auch Vorteile erkennen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zum PZ-Podcast PZ nachgefragt. Mein Name ist Benjamin Rohrer, ich bin Chefredakteur der PZ und mir gegenüber sitzt heute ein ganz besonderer Gast hier im Studio, Markus Leik-Dieken, Geschäftsführer der Gematik. Herzlich willkommen, Herr Leik-Dieken.
Herzlichen Dank, Herr Rohrer, für die Möglichkeit.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir wollen über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, und zwar das E-Rezept, Herr Leik-Dieken. Mhm. Da gibt es ja auch immer wieder spannende Entwicklungen. Und meine erste Frage ist eine ganz praktische. Sie stellen sich vor, Sie sind auf dem Weg vom Flughafen zur Gematik mit dem Taxi. Der Taxifahrer fragt Sie, was machen Sie dann? Ja, ich bin Chef der Gematik. Und dann fragt der Taxifahrer, wann klappt es denn nun mal mit dem E-Rezept? Mhm. Wann kriegen wir denn flächendeckend bundesweit das E-Rezept? Kann man darauf schon eine Antwort geben?
Also offen gestanden, genau diese Frage diskutieren wir gerade mit dem BMG sehr genau, weil dem BMG ist bewusst, wir werden jetzt ein solches Datum setzen müssen, damit es endlich losgeht. Man kann dort dennoch schön feststellen, dass jetzt in dieser Rollout-Phase, an der sich ja viele Regionen in Deutschland beteiligt haben und viele Ärzte, wir sehen, dass die Softwarehersteller ihre Module deutlich verbessert haben. Wir wollen ja am Ende ein Zwei-Klick-Produkt haben, bei dem es nur wenige Sekunden dauert, ein E-Rezept auszustellen. Und da hatten wir eine große Spannbreite am Anfang von Avantgarde-Software, die sehr modern war und sehr zügig und nutzerorientiert gearbeitet hat, und anderen, die sich eigentlich erst abschauen mussten, was notwendig war, um das zu tun. Dazu kommen viele verschiedene Versorgungsszenarien, die Versorgung von Altenheimen und anderen Situationen, die in ihren Details doch noch von den Softwareherstellern auch erst abgebildet werden mussten. Und die haben aber eine ganze Menge dazugelernt mittlerweile.
Es hat ja schon mehrere, sage ich mal, Pflicht- oder Anbindungsdaten ja schon gegeben. Die Apotheker müssen seit September dieses Jahres angebunden und E-Rezept ready sein. Deswegen würde ich da gerne mal ein bisschen tiefer bohren und fragen, wie ist denn der Status quo? Wie gesagt, die Apotheker müssen ja schon seit September angeschlossen sein. Wie viele Rezepte haben zum Beispiel den kompletten Weg von der Verordnung bis zur Abrechnung denn schon durchlaufen?
Also zunächst mal war das natürlich sehr wichtig, dass die Apotheker so schön nach vorne gegangen sind, weil es ist natürlich essentiell, dass alle ausstellenden Ärzte in Deutschland sich nicht mehr fragen müssen, ob ihr E-Rezept am Ende auch entgegengenommen werden kann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die Apotheker in der großen Breite mittlerweile E-Rezept fähig sind, und wir möchten sie auch weiterhin alle einladen, das E-Rezept Ready Flag entsprechend auch zu setzen für sich selber. Wir messen es aber mittlerweile und wir wissen, dass über 9200 Apotheker mittlerweile E-Rezepte entgegengenommen haben, und wir wissen aus Einzelgesprächen mit Apothekern, dass die ersten 20, 30 Rezepte noch der Übung erfordert und dass danach doch sehr spielerisch gut geht und die Apotheken häufig auch durch die Tagesendabrechnung und viele andere Dinge für sich auch Vorteile erkennen. Mittlerweile sind wir glücklich, dass wir über 550.000 E-Rezepte in dieser Form bewältigt haben, und da ja nur wenige Wochen später die ganze Abrechnungskette auch erfolgt, bin ich doch sehr, sehr sicher, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, die 500.000 Marke der abgerechneten Rezepte auch überschritten haben. Jetzt aber können wir seit wenigen Wochen endlich die Zahl der ausstellenden Ärzte messen, und da sind wir mittlerweile bei der Zahl von 3.800 Ärzten, die E-Rezepte ausgestellt haben in Deutschland, davon ein Großteil derer, die es auch kontinuierlich tun, und das ist natürlich eine weit höhere Zahl als die, über die in Deutschland andauernd gesprochen wird und die in viel geringerer Zahl angenommen wird.
Das E-Rezept und die Einführung des E-Rezeptes sind ja in den vergangenen Monaten, sage ich mal, immer wieder mit Datenschutzproblematiken konfrontiert worden. Zuletzt stand der Einlöseweg über die elektronische Gesundheitskarte im Fokus der Datenschützer. Mhm. Kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Die elektronische Gesundheitskarte sollte ein Weg sein, mit dem der Patient die Apotheke seiner Wahl befähigt, das E-Rezept sozusagen einzulösen und ihm gegenüber zu dispensieren, indem die EGK in der Apotheke gesteckt wird. Der Apotheker kann dann auf dem Fachdienst, also auf dem Server, die offenen E-Rezepte einsehen und das gewünschte E-Rezept des Patienten dann beliefern, nachstecken der EGK. Der Bundesdatenschützer Ulrich Kälber sagt, das ist kein zulässiges Verfahren, weil beispielsweise die EGK auf der Straße verloren gehen könnte und ein unbefugter Zutritt zu diesen Daten in der Apotheke hätte oder Zugang. Herr Leik-Dieken, dazu die Frage. Weiterhin gibt es da, glaube ich, keine Lösung. Wie geht es da weiter mit der EGK? Ist die EGK weiterhin ein Verfahren, was offen ist, was kommt, oder wird das jetzt vom Datenschutz einfach abgesägt und Sie müssen sich neue Einlösewege suchen?
Nein, ganz im Gegenteil. Das ist auch ein kleines Missverständnis. Herr Kälber hat in den letzten Wochen glücklicherweise mehrere gute Gespräche auch mit mir persönlich geführt, muss ich sagen. Und der Einlöseweg ist deshalb skeptisch geworden, weil er Bedenken hatte, gemeinsam mit dem BSI übrigens auch, ob das sozusagen bei Kenntnis der Krankenversichertennummer, die muss er als Apotheker dann vorher auch wissen, er durch Manipulationen an seinen Geräten in der Apotheke praktisch suggerieren könnte, dass der Patient vor ihm steht und auf ein Rezept Zugriff erhalten könnte. Dieses von den Gesellschaften auch lange beschriebene Risiko, was die Gesellschaften bereit waren zu tragen, wollte in dieser Form Herr Kälber nicht ermöglichen. Wir haben ihm aber dann schon auch angeboten, ist auch mit seinem Haus abgesprochen, dass wir diese von ihm monierte Sicherheitslücke schließen können, die dafür sorgen wird, dass wir sicherstellen können, dass der Patient, der vor Ort ist, der Kunde, der in der Apotheke kommt, wirklich präsent in der Apotheke ist. Deshalb arbeiten wir jetzt an dieser Lösung. Wir werden sie auch dieses Jahr sogar noch publizieren, sodass die Industrie Zeit hat, das umzusetzen. Wir gehen davon aus, dass schon die ersten Softwarehäuser in der Lage sein werden, das ab Q2 umzusetzen. Wir werden auch am Connector entsprechende Änderungen erforderlich machen, sodass wir vermutlich bundesweit in Q3 des nächsten Jahres soweit sind, dass dann die EGK-Lösung bundesweit sowohl in der Praxis als auch in der Apotheke seine entsprechenden Voraussetzungen gefunden hat. Denn der EGK-Weg hatte den Vorteil, dass ich eben nicht zur Praxis gehen muss. Und wir wissen aus europäischen Vergleichen, dass die Fernentgegennahme des E-Rezepts natürlich ein essentieller Bestandteil eines guten E-Rezeptes sein muss. Die Weiterverordnung, die telemedizinische, die für Verwandte, die für besondere Situationen in Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen erforderlichen. Alle diese Wege fordern diese Fernentgegennahme sehr. Und deshalb ist uns allen sehr viel daran gelegen, dass wir diese Lösung natürlich auch vital halten. Das heißt, sie ist nicht damit vom Tisch, sondern sie wird auf alle Fälle im Folgejahr eine nochmal abgerundetere Lösung haben. Das ist auch so vereinbart mit Herrn Kälber und wir gehen eigentlich davon aus, dass die technische Lösung, die wir ihm jetzt beschreiben, von ihm auch gut geheißen wird, gemeinsam mit dem BSI und wir dann im nächsten Jahr über diese Ziellinie kommen werden. Für mich nochmal ergänzend, wenn ich das erwähnen darf hier kurz, gilt es natürlich trotzdem nochmal den Blick auf die App zu tun. Die App ist entwickelt worden, gemeinsam mit Versichert, muss man sagen. Sie wird alle 2 Wochen weiterentwickelt, je nachdem, was wir für Rückmeldungen von den Nutzern bekommen.
Sie meinen die Gematik-App?
Die Gematik-E-Rezept-App. Ja. Und die Gematik-E-Rezept-App ist innen drin mittlerweile ein sehr abgerundetes Produkt geworden und wie gerade erwähnt, wird sie auch gerne weiterentwickelt. Hier sehen wir das Problem, dass der Zugang zu dieser App durch die Vorgaben, die wir bekommen haben, letztlich diese App so umzingelt hat, dass mit den initialen 5 Hürden und dem täglichen Gebrauch 4 Hürden des Zugangs wir eine Situation haben, die einzigartig in Europa ist. Alle anderen Länder, wir haben eine Aufstellung mittlerweile gemacht, haben eine 2-Schritt-Zugangsversion für ihre E-Rezept-Apps in den nationalen Lösungen von Spanien bis Dänemark gefunden. Und deshalb müssen wir gemeinsam in Deutschland darauf nochmal schauen und uns gemeinsam fragen, wollen wir hier eine App in Deutschland stehen lassen, die sozusagen kaum ihren Nutzer finden kann aufgrund dieser Definition? Wollen wir uns damit wirklich zufrieden geben? Oder wollen wir nochmal darüber sprechen, dass wir hier einen so üblichen Zugangsweg finden, der der Bevölkerung auch wirklich ermöglicht, im Tagtäglichen einer E-Rezept-Einlösung diesen Königsweg zu gehen, weil er natürlich über EGK hinaus viel, viel weitere Dimensionen des Services für die Menschen in Deutschland mitbringen würde?
Es gab ja vor einigen Monaten auch die Nachricht, dass eine Light-Version dieser App entwickelt werden soll, ohne sich einzuloggen, auch die E-Rezept-Übermittlung möglich werden soll. Wie ist da der Stand?
Ja, richtig. Diese Light-Version bedeutet übrigens ähnlich wie auch bei Anbietern, die derzeit sozusagen die Token-Weiterleitung für sich auch selber schon programmiert haben, dass ich, wenn ich es ganz einfach haben möchte, ohne Eröffnung nur die Fotofunktion sozusagen dieser App nutzen kann, um daraus so unmittelbar eine Weiterleitungsfunktion zu machen. Damit ziehen wir eigentlich gleich mit denen, die das für ihre entsprechende Klientel machen, würden es aber damit bundeseinheitlich anbieten. Und wir hoffen sehr, dass das alle begrüßen. Das wird auch jetzt in der nächsten Gesellschafterversammlung Gesellschafter nochmal vorgestellt werden, was sehr schlüssig, glaube ich, ist. Und insofern versuchen wir derzeit die Attraktivität natürlich schon so weit zu erhöhen, dass alle sich mehr und mehr damit beschäftigen. Wenn Sie einen Schritt zurücktreten, war das bei Flugtickets ja früher nicht anders. Wir haben bei Flugtickets erst diese QR-Codes auf Papier ausgedruckt, ausgehändigt bekommen und erst später gelernt, dass wir das A, am Automaten selber tun können und B, dass wir das irgendwann auf einer App machen. Schöner wäre es gewesen, wir würden im E-Rezept gleich zu diesem Stand kommen. Aber dass wir jetzt erstmal dahin wandern, finde ich nicht so tragisch. Ich möchte nur, dass sie auf alle Fälle als Möglichkeit eröffnet werden muss.
Eine Frage nochmal zum Datenschutz. Wie interpretieren Sie denn grundsätzlich die Rolle des Datenschutzes derzeit in der Digitalisierung des Gesundheitswesens? Ich glaube, bei der Einführung der EPA gibt es derzeit auch, ich werde es nicht sagen Probleme mit dem Datenschutz, aber Diskussionen. Fühlen Sie sich als, sage ich mal, oberster Beauftragter für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, fühlen Sie sich da eingeschränkt und wünschen Sie sich eine andere Diskussion zur Verwendung von Gesundheitsdaten oder von Einführung von neuen digitalen Versorgungsoptionen? Wünschen Sie sich da eine liberalere Herangehensweise oder finden Sie all diese Einwände berechtigt vielleicht sogar?
Ja, ich möchte es gar nicht auf eine Institution oder Person nur konzentrieren. Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr, sehr lange nicht erkannt haben, was es bedeutet, wenn hier der Datenschutz so als einzige Regelung hochgehalten wird. Wir verspüren Stimmen auch aus anderen politischen Kreisen, die immer wieder das Thema Datenschutz sehr hochhalten wollen und dabei zum Beispiel vergessen, dass, wenn wir beispielsweise eine Sache end-to-end verschlüsselt anbieten, der jeweilige Bürger auf sich allein gestellt wäre. Auch der Chaos Computer Club hat mir vorgeworfen, das E-Rezept sei nicht end-to-end verschlüsselt. Hierzu muss man wissen, kein E-Rezept in Europa, und wir sind das 18., ist end-to-end verschlüsselt. Und zwar aus dem simplen Grund, dass end-to-end Verschlüsselung bedeutet, dass nur der Empfangende alleine hier wieder Daten sehen kann und damit auf sich allein geworfen ist. Man muss aber ganz klar erkennen, im Gesundheitswesen ist auf sich allein geworfen zu sein häufig die schlechteste Lösung. Es gibt Situationen, wo End-to-End-Verschlüsselung sehr wichtig ist und wir auch in der Gematik sie aufrechterhalten. Es gibt aber Situationen, wo ich doch gut daran tue, dass Daten so strukturiert sind, dass sie mich erinnern können, dass sie mir Warnhinweise geben können, dass sie mich orientieren und geleiten können. Und das machen wir im tagtäglichen Leben ganz häufig so. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass wir das bei Gesundheit so völlig aussperren wollen. Und letztlich ist es auch eine Frage der Balance zwischen einer einzelnen Person und einer Gemeinschaft. Und die Kulturen, die am Anfang sehr gut digitalisiert haben, wie die Skandinavier, sind, wie wir alle wissen, gemeinschaftlich ausgerichtete Kulturen, bei denen man eben weiß, ich selber bin nicht nur für mich, sondern meine Daten zu teilen, heißt auch meine Erfahrungen zu teilen in Medikation. Im Ansatz übrigens haben wir das in Deutschland schon mal im gemeinsamen Bundesausschuss gehabt, als die sehr, sehr teuren Medikamente, diese Gentherapeutika für 500.000 Euro besprochen wurden. Da hat man doch zum ersten Mal im GBA die Idee gewälzt, vielleicht ist es sinnvoll, dass eine Solidargemeinschaft, die so viel Geld für ein einziges Medikament für eine einzige Behandlung ausgibt, von diesen Menschen auch erfährt, wie es ihm darunter ergangen ist. Das war ein neuer Vorgang damals in Deutschland. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Diskussion so zu Ende geführt wird. Sie wäre aber in Skandinavien längst beantwortet mit einem klaren Ja. Und ich glaube, dass wir hier sehen müssen, dass Datenschutz eben deshalb wichtig ist, dass ich nicht auf mich allein gestellt bin, sondern dass Menschen, die mir auch in der analogen Welt ja immer wieder helfen, das nur können, weil ich mit ihnen Daten teile. Wenn ich sie nur eng an meiner Brust halte, diese Daten, dann muss ich mich nicht wundern, dass keiner mir rechtzeitig einen Hinweis gibt, dass ich diesen oder jenen Schritt für meine Gesundheit tun sollte. Und das ist, glaube ich, die Dimension, die wir in Deutschland noch für uns erobern können.
Herr Leitgen, die Geschichte, die spannende Geschichte aus dem GBA, also Ihr Austausch jetzt mit dem Bundesdatenschützer Herrn Kelber zum E-Rezept und zur EPA, alles schreit so ein bisschen danach, dass der Gesetzgeber mal hingehen müsste und so eine Art Grundregeln für die Datenverwendung im Gesundheitswesen aufstellen müsste. Mhm. Wünschen Sie sich ein solches Gesetz?
Wir haben ja den Eindruck, ehrlich gestanden, dass diesem Wunsch der Koalitionsvertrag auch entspricht. Denn mit der Ankündigung eines sogenannten Gesundheitsdatennutzungsgesetzes und des Registergesetzes hat man eigentlich zweimal einen Pfeil in diese Richtung gesetzt. Wir haben, und ich lade alle dazu ein, ich glaube, es sehr, sehr wichtig ist, dass wir in Deutschland jetzt in allen Kreisen ganz intensiv auch darüber debattieren. Denn in den nächsten Quartalen wird die Konturierung des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes ja voraussichtlich erfolgen. Dass wir in allen Bereichen von Gesundheit das diskutieren, sehr aktiv, weil wir haben hier eine, wenn wir den Namen des Gesetzes wörtlich nehmen, eine sehr, sehr gute Gelegenheit, die Dinge so zu positionieren, dass dem Geist der DSGVO, die im Englischen ja GDPR heißt und Paragraph 9 Absatz 2 hat, der ganz genau sagt, übrigens bei Gesundheitsdaten geht es um den Schutz des Lebens. Deshalb müssen sie ganz besonders klar auf den Schutz des Lebens auch ausgerichtet werden in ihrem Handling, dass diese Art des Spirits auch nochmal in einem Gesundheitsdatennutzungsgesetz wiedergespiegelt wird. Und das ist eine große, große Chance, die wir hoffentlich in dieser Koalition nicht versäumen.
Herr Leik-Dieken, noch mal kurz zurück zum E-Rezept. Und zwar beobachten wir da auch die Aktivitäten der Krankenkassen derzeit, teilweise mit Sorge, teilweise mit Interesse. Das geht darum, dass die Krankenkassen, die ja die elektronischen Patientenakten in ihren Apps sozusagen herausgeben, veröffentlichen, dass die ein großes Interesse daran haben, das E-Rezept in ihrer E-Pass in ihrer Krankenkassen-Apps zu integrieren und dann einfach zu sagen, Mensch, ihr könnt doch auch über unsere Apps das E-Rezept einlösen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang immer gerne an ein Modellprojekt zum E-Rezept, wo mehrere Krankenkassen gemeinsam mit anderen Anbietern das E-Rezept getestet haben. Und da war ein Rechenzentrum dabei, was sonst Hilfsmittel abrechnet und den Krankenkassen vorher Einblicke in die verordneten E-Rezepte gab, bevor die beliefert wurden. Ich habe Ihnen jetzt schon 11 Meter hingelegt. Warum ist es nicht gut, wenn das E-Rezept und die EPA zusammen ohne Grenze funktionieren?
Also ich glaube, dass das, was Sie da beschrieben haben, in einem Modellprojekt ja in der Mitte Deutschlands stattgefunden hat, mit den sogenannten versorgungssteuernden Elementen, wie man das damals nannte. Und ich glaube schon, dass wir das ein bisschen mit Bedenklichkeit und Nachdenklichkeit betrachten sollten. Es geht ja zunächst mal darum, wo kriege ich das Rezept als allerersten Punkt? Also wo nehmen es Bürgerinnen und Bürger entgegen? Hier plädieren wir weiterhin dafür und dass es eine neutrale Position sein sollte. Ich nehme die Krankenkassen nicht als neutrale Position hier wahr und bin auch erstaunt, dass sie sich so positionieren, denn sie sind diejenigen, die Kosteninteressen haben in diesem System und deshalb halte ich hier eine Neutralität für nicht gegeben. Ob das dann eine Weiterleitung durch die Bürgerinnen und Bürger bedeutet, das ist, glaube ich, auch dem Geist des Gesetzgebers den Bürgerinnen und Bürgern dann freigestellt. Das heißt, wenn ich weitere Servicebegleitung haben möchte und die mögen durch meine Krankenkasse erfolgen, dann glaube ich, sollte das der Fall sein. Dann ist aber sozusagen dem E-Rezept eine positive Entscheidung von Bürgerinnen und Bürgern erstmal entgegengebracht worden, die das ganz willentlich so entschieden haben. Wir selber raten hier dazu, es erstmal in diesem Fahrwasser zu belassen, damit wir sozusagen eine Klarheit haben, die diese Art von potenzieller Eingriffsmöglichkeit erstmal nicht vorsieht, die übrigens auch für Digitalisierung deletär wären, weil wir brauchen aktuell hohes Vertrauen in der Ärzteschaft dazu, dass Digitalisierung nicht abbiegt in die Kurve der Befürchtungen, die sie seit vielen Jahren haben. Und deshalb, glaube ich, ist es auch für alle gut, hier sehr, sehr behutsam vorzugehen, damit dieses Terrain nicht automatisch als Kassenterrain von Apothekern und Ärzten wahrgenommen wird.
Kommen wir zu der von Ihnen angesprochenen Interessengruppe der Ärzte. Und zwar auch beim Thema E-Rezept beobachten wir bei den Ärzten ja ein sehr skeptisches Verhalten. Wie erklären Sie sich diese grundsätzliche Digitalisierungsskepsis bei den Ärzten? Die haben ja auch schon einen Digitalisierungsstopp gefordert oder eine Nutzenbewertung von Digitalisierungsprojekten.
Also man muss das sehr differenziert betrachten. Die Humanmediziner haben natürlich unterschiedliche Betrachtungen. Sie sehen jetzt beispielsweise die KIM-Dienste sehr gut hochlaufen. Wir haben 80% Quote der EAUs mittlerweile. Also die elektrischen Arbeitsunfähigkeiten werden über den KIM-Dienst zu 80% versendet und die Fehlerquote sinkt Monat für Monat. Ähnlich geht es für den elektronischen Arztbrief und sehr, sehr begeistert sind die Zahnärzte ja von dem sogenannten EBZ, also die elektronische Weiterleitung des Heil- und Kostenplans, direkt an die Krankenkasse. Da können Zahnpatienten ja manchmal im Wartezimmer warten und erhalten in einer annehmbaren Zeit eine Bestätigung der Kasse, dass nun der Zahnersatz wirklich auch gedeckt wird von der Kasse. Das ist für die Zahnärzte von immanenter Bedeutung, ist umarmt worden. Wir sehen, wie rasant schnell die Zahlen, die Nutzerzahlen hier hochlaufen. Das heißt, die KIM-basierten Dienste, die sind mittlerweile mit vielen, vielen Millionen Anwendungen sehr, sehr gut umarmt worden. Dann gibt es andere Dienste, die hölzern sind und die leider Gottes aus der Vergangenheit kommend auch nicht schön geredet werden sollten. Die EAU, die ja die KBV und GKV selber definiert haben, ist eine Anwendung, die doch etlich mehr Zeit kostet als der konventionelle Prozess. Beim E-Rezept haben wir damals verlangt, dass man eben unvoreingenommen auf das E-Rezept zugeht und sich selber seine Meinung macht. Das haben die Zahnärzte unvoreingenommen gemacht und ihre entsprechende Schlussfolgerung daraus getroffen, worüber wir sehr, sehr glücklich sind. Und natürlich dürfen Humanmedizin erwarten, dass wir nun die ganze Infrastruktur modernisieren. Und darüber sprechen wir ja mit der TI 2.0 auch konkret, denn mir ist bewusst, dass mit der jetzigen Infrastruktur, die konzeptionell 20 Jahre alt ist, niemals ein vollständig abgerundetes Nutzererlebnis kommen kann. Es gibt allerdings zwei Projekte, die aus der neuen Denke kommen. Das ist das E-Rezept, erstmalig auf internationalen Standards programmiertes Produkt in der Gematik, gab es vorher noch nie, und der nun für das kommende Jahr angekündigte TI-Messenger-Dienst, der ebenfalls, da bin ich sehr, sehr sicher, sehr gut angenommen werden wird in Deutschland, weil er ein wirklich gutes Produkt darstellt. Ja, und dann müssen wir darüber reden, dass wir die anderen Dienste auch so liefern. Der letzte Punkt ist auch etwas, wo man als Humanmediziner eine Weile drüber nachdenken muss. Natürlich ist die Ausfüllen eines Notfalldatensatzes oder dieses Ausfüllen einer elektronischen Patientenakte für mich selber, der den Patienten kennt, eine Arbeit, die ein anderer Kollege nutzt. Das ist so und deshalb gibt es eine gewisse Zögerlichkeit im Alltagsgeschäft, die Zeit darin zu investieren, diesen Notfalldatensatz auf der Karte auszufüllen, wofür die Bundesärztekammer ja sehr plädiert, oder die EPA auszufüllen. Aber wenn wir das nicht alle tun würden, dann würde der nächste Kollege davon nicht profitieren und am Ende landet der Patient vielleicht dann doch nicht so glücklich im Krankenhaus und ich als niedergelassener Kollege trage dann an den weiteren Folgen davon. Insofern, glaube ich, muss man hier auch gemeinsam sprechen und sagen, wenn wir das nicht alle gemeinsam machen, wird unser System Chancen verlieren, dass Menschen besser versorgt werden können. Und deshalb muss man diese Themen auch besprechen, aus der Einzelhaltung heraus in die Gemeinschaftshaltung.
Okay. Herr Leik-Degen, tausend Dank für diese Darstellung. Sehr interessante Einblicke in den derzeitigen Stand der Digitalisierungsdiskussion. Und vielen Dank, dass Sie da waren.
Ganz herzlichen Dank, Herr Rohrer.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.